Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Bereits zum dritten Mal geht es in dieser Sendung um das sechste Kapitel des Johannesevangeliums. Kein Wunder, denn es ist das längste in diesem Evangelium. In einigen Minuten werden wir dann allerdings auch den Anfang von Kapitel 7 erreichen. Das sechste Kapitel schildert mehrere Ereignisse, die inhaltlich, aber auch vom Ablauf her eng zusammenhängen. Am Anfang steht der Bericht über die Speisung der 5000. 5000 Männer sind damit gemeint, Frauen und Kinder noch nicht mitgezählt. Sie waren Jesus in eine einsame Gegend gefolgt, um ihn predigen zu hören und in der Hoffnung, dass er weitere Wunder vollbringen wird. Doch im Laufe des Tages fangen bei manchen Leuten anscheinend die Mägen an zu knurren und es taucht die Frage auf, wo gibt's hier eigentlich etwas zu essen? Kaum jemand hatte offenbar daran gedacht, genügend Proviant mitzunehmen. Jesus möchte die Leute nicht hungrig nach Hause schicken und entschließt sich deshalb, ein Wunder zu tun. Und so werden tausende Menschen Zeugen, wie Jesus mit gerade einmal 5 Broten und 2 Fischen alle satt macht. Am nächsten Tag wird Jesus in Kapernaum von vielen Menschen, die am Vortag dieses Wunder miterlebt haben, angesprochen. Sie wollen wissen, wann er denn in den Fischerort am See Genezareth gekommen sei. Sie hatten nämlich dort übernachtet, wo er das Wunder vollbracht hatte, und ihn dann morgens vergeblich gesucht. Jesus weicht der Frage aus, wann er nach Kapernaum gekommen sei. Stattdessen spricht er die fragwürdige Motivation an, aus der heraus viele ihm gefolgt sind. In diesem Fall, so wirft er ihnen vor, seien sie schlichtweg davon begeistert gewesen, wie er mit ganz wenigen Lebensmitteln eine riesige Menschenmenge satt gemacht habe. Ihm selbst dagegen wäre es viel wichtiger, dass die Menschen dieses Wunder als Zeichen verstehen würden, nämlich als ein Zeichen dafür, dass er in erster Linie den geistlichen Hunger der Menschen stillen möchte. Mit einer ergreifenden Predigt macht Jesus die Menschen in Kapernaum auf das aufmerksam, was sich viele von ihnen am Vortag bei der Speisung der 5000 offenbar nicht zu Herzen genommen haben. Er fordert sie auf: Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Im Rahmen seiner Predigt betont Jesus die Tatsache, dass er von seinem himmlischen Vater auf die Erde gesandt wurde, um die Menschen von ihrer Schuld zu erlösen. Damit provoziert er allerdings den Widerspruch einiger Zuhörer. Sie wissen, dass Jesus aus der Nachbarstadt Nazareth kommt, und manche kennen sogar seine Familie. Jesus unterdessen redet weiter über seinen himmlischen Vater, dessen Willen er vollständig erfüllen wird. Und dann kommt ein Punkt in der Rede, die Jesus hält, mit dem er anscheinend viele Menschen überfordert, ja, sie teilweise sogar vor den Kopf stößt. Er, der sich selbst als Brot des Lebens bezeichnet, sagt plötzlich: Dieses Brot ist mein Fleisch. Und er fügt hinzu: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Die Reaktionen auf diese Worte sind nur allzu verständlich. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Fragen einige Leute erschrocken. Doch Jesus geht nicht darauf ein, was er genau meint, sondern wie in einer prophetischen Rede spielt er auf das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern an und auf seinen Opfertod am Kreuz. Ab Vers 54 kündigt er an: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte Jesus in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Wie sich Jesus hier äußert, das hört sich sehr drastisch an. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Aber gerade weil es so drastisch klingt, ist auch klar, die Sache ist nicht wörtlich, sondern sinnbildlich zu verstehen. Niemand soll jetzt, während er quicklebendig vor ihnen steht, etwas von ihm essen oder von seinem Blut trinken. Und auch wenn er eines Tages am Kreuz stirbt, wird das nicht der Fall sein. Aber beim letzten Abendessen, das er mit seinen Jüngern einnehmen wird, da wird er das Brot, das zerbrochen und aufgeteilt wird, mit seinem Leib vergleichen, der ans Kreuz genagelt wird, und den Wein mit seinem Blut. Das Blut galt im alten Israel mehr noch als in der heutigen Zeit als ein Symbol für das Leben. So heißt es etwa im dritten Buch Mose, denn des Leibes Leben ist im Blut. Wenn es im Neuen Testament heißt, dass Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, dann ist damit also schlicht gemeint, dass er dort sein Leben gelassen hat. Und Erlösung geschieht, wenn ein Mensch den stellvertretenden Tod Jesu für sich persönlich annimmt. Wenn er also sagt, danke, Herr Jesus, dass du die Strafe, die ich für meine Sünden verdient habe, auf dich genommen hast. Das ist ja letztendlich auch die Grundlage für das christliche Abendmahl. Während es von einigen Christen gemeinsam eingenommen wird, denken sie an den Tod Jesu und dass sein Sterben ihnen die Erlösung gebracht hat. Als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte, da forderte er sie auf, es auch in Zukunft, also nach seinem Tod, immer wieder zu tun. Und zwar zu meinem Gedächtnis, wie Jesus ausdrücklich betonte. Weil die Aufforderung dazu von ihm persönlich kam, wird das Abendmahl neben der Taufe als Sakrament bezeichnet. Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen für etwas Unsichtbares, an dem Gott uns teilhaben lassen will. Für die römisch-katholische Kirche zum Beispiel gehören aber auch noch andere Handlungen zu den Sakramenten. Bei der Feier des letzten Abendmahls fühlten sich die Jünger so eng mit ihrem Herrn verbunden, dass offenbar keiner von ihnen auf die Idee kam zu fragen, was denn genau vor sich geht, wenn jemand ein Stück Brot isst und einen Schluck Wein trinkt und dabei an den Opfertod Jesu denkt. Auf diese Idee sind die Menschen erst später gekommen und haben Theorien entwickelt, die teilweise zu einer tiefen Kluft zwischen den einzelnen Konfessionen und Denominationen geführt haben. Eine Tragödie, wenn man bedenkt, dass gerade das Abendmahl dazu dienen sollte, dass sich Christen in enger Gemeinschaft, bildlich gesprochen, unter das Kreuz Christi stellen. Da gibt es beispielsweise die Lehre von der Transsubstantiation, die im Wesentlichen besagt, dass sich Brot und Wein tatsächlich in den Leib und das Blut Christi verwandeln. Es gibt aber auch die Lehre von der Konsubstantiation, die besagt, dass Brot und Wein äußerlich Brot und Wein bleiben, aber dass in und unter ihnen, wie es heißt, auch der wahre Leib Christi verzehrt und sein Blut getrunken werde. Und von manchen wird das Abendmahl schlicht und einfach als Gedächtnismahl gefeiert, das den Gläubigen das Geschehen am Kreuz ins Gedächtnis rufen soll. Dieses bloße Erinnern scheint mir nun wiederum auch zu wenig zu sein. Über das richtige Abendmahlsverständnis haben sich viele schlaue Leute den Kopf zerbrochen, und selbst heute noch werden darüber Bücher geschrieben und hitzige Diskussionen geführt. Viele sehnen sich einfach danach, das Abendmahl, das in der Christenheit eine so wichtige Rolle spielt, auf rechte Weise zu feiern und es auch richtig zu verstehen. Doch weil die Erkenntnisse der Einzelnen so weit auseinanderdriften, scheint es mir wichtig, das Grundlegende zu betonen, dem wohl alle Christen zustimmen können. Nämlich dort, wo sich Christen versammeln, um gemeinsam das Abendmahl zu feiern, da tun sie es in dankbarer Erinnerung an den Kreuzestod Jesu. Sie wissen, dass Jesus unter ihnen gegenwärtig ist und dass er sie mit seinem Segen erfüllt. Zurück zu unserem Bibeltext. Wir sollten uns bewusst machen, dass Jesus fast schon auf prophetische Art und Weise von seinem Tod redet und von der Feier des christlichen Abendmahls. Für die Menschen damals und selbst für einige seiner Nachfolger waren manche Aussagen schlichtweg unverständlich. Etwa diese hier: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Ich lese nun weiter aus Johannes 6, und zwar ab Vers 60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist's, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Es gab also deutliche Reaktionen auf Jesu Worte und verschiedene Meinungen dazu. In einer Zeit, in der immer noch Tiere geschlachtet und als Opfer dargebracht wurden, war man sich offenbar nicht hundertprozentig sicher, ob die Sache mit dem Fleischessen und Bluttrinken nicht vielleicht doch wörtlich gemeint sein könnte. Den zuletzt gelesenen Vers verstehe ich als Bekräftigung, dass es nicht so ist. Jesus sagt: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Und direkt davor sagte er ja auch noch: Das Fleisch ist nichts Nütze. Ich lese weiter ab Vers 64. Jesus sagt: Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Und von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Wer hier genau welche Meinung vertritt, scheint auf den ersten Blick nicht ganz klar zu sein. In den vorausgegangenen Versen war schon mehrmals von den Juden die Rede. Manches deutet darauf hin, dass damit die religiösen Führer des Volkes gemeint sind, die Jesus gegenüber deutlich auf Distanz gingen. Und mit den zuletzt erwähnten Jüngern, von denen sich viele von Jesus abwandten, sind offenbar Leute gemeint, die sich bis zu diesem Zeitpunkt zu Jesus gehalten hatten. Wie der Fortgang der Geschichte zeigt, sind damit aber nicht die 12 Jünger Jesu gemeint, die in enger Gemeinschaft mit ihm lebten. Weiter ab Vers 67. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Was für eine wunderbare Aussage bzw. Gegenfrage: Herr, wohin sollen wir gehen? Simon Petrus bringt damit zum Ausdruck: Herr, auch wenn das Leben mit dir kein Zuckerschlecken ist, es gibt keine Alternative dazu. Bei einer Vortragsreise, die mich vor vielen Jahren einmal auf einige hawaiische Inseln führte, sah ich auf Maui eine Gruppe junger Leute, die vor einem Bild der Gottheit Krishna immer und immer wieder die gleichen Liedverse sangen. Dieses Hare Krishna, was Sie bestimmt auch schon mal gehört haben. Die jungen Leute, die fast alle aus jenem Teil der Welt kamen, den man als christliches Abendland bezeichnet, schienen hier etwas gefunden zu haben, was ihnen das Christentum nicht bieten konnte. Aber konnte das, was ich da mitbekam, tatsächlich die Erfüllung des Lebens sein? Nun, viele Religionen und religiöse Bewegungen muss man durchaus ernst nehmen. Menschen finden darin ihren Halt, und es wäre falsch, abschätzig darüber zu reden und ihre religiösen Gefühle zu verletzen. Dennoch bin ich wie Simon Petrus fest davon überzeugt: Nur Jesus Christus hat Worte des ewigen Lebens. Und weiter sagte Simon Petrus, Vers 69 und folgende: Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch 12 erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und war einer der 12. Dieser Judas Iskariot gibt mir wirklich Rätsel auf. Ich frage mich, wie er von Jesus eingeschätzt wurde und was in Judas vorgegangen sein mag, bevor er zum Verräter wurde. Jesus zählt ihn einerseits zu seinen 12 Jüngern, ja zu denen, die er ausdrücklich erwählt hat. Andererseits bezeichnet Jesus ihn, freilich ohne ihn beim Namen zu nennen, als Teufel. Sie erinnern sich noch an Vers 37 aus diesem Kapitel, auf den ich in der letzten Sendung näher eingegangen bin. Dieser Vers deutet darauf hin, dass die Erwählung eines Menschen einerseits und andererseits die Möglichkeit, dass er sich frei für oder gegen Gott entscheiden kann, dass diese beiden Möglichkeiten sich nicht gegenseitig ausschließen. Hier scheint es auch so zu sein. Wäre von vornherein klar gewesen, dass sich Judas Iskariot als ein Teufel erweisen wird, dann hätte er wohl kaum zu den erwählten Jüngern gehört. Ich denke deshalb, dass er die ganze Zeit über die Möglichkeit hatte, sein Leben zu ändern und sich ganz in den Dienst Jesu zu stellen. Und selbst nachdem er später zum Verräter wurde, hätte er um Vergebung bitten und einen Neuanfang wagen können. Dennoch, die Rolle des Judas Iskariot kommt mir manchmal vor wie ein großes Geheimnis. Warum hat Jesus ihn zu seinem Jünger gemacht? In welchem Moment gab es für Judas keine Möglichkeit mehr, seinem Leben eine gute Richtung zu geben? Im Grunde ist auch das Böse selbst ein großes Geheimnis. Vielleicht übt es deshalb auf viele Menschen eine so große Anziehungskraft aus. In einer Predigt hat mal jemand das Gute in der Welt mit einem vollkommen geraden Stock verglichen und das Böse mit einem krummen Stock. Angenommen, ich würde beide Stöcke hinter meinem Rücken verstecken und sie auffordern, die Form der beiden Stöcke auf ein Blatt Papier zu zeichnen. Klar, dass die Skizze vom geraden Stock bei jedem fast gleich aussehen würde. Aber den krummen Stock stellt sich der eine so und der andere so vor. Tja, und so gibt es eben auch sehr unterschiedliche Ausprägungen des Bösen. Judas Iskariot war auf eine völlig andere Art und Weise böse als beispielsweise der zwielichtige Prophet Biliam, von dem im 4. Buch Mose berichtet wird. Erinnern Sie sich? Obwohl er dem Volk Israel Böses tun wollte, musste er es segnen. Und was völlig unverständlich scheint, er schien den Gott Israels recht gut zu kennen. Biliam war, um in dem Bild mit den beiden Stöcken zu bleiben, auf andere Weise krumm als Judas. Im Johannesevangelium erreichen wir nun das 7. Kapitel. In den Versen 1 und 2 wird nun berichtet: Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Das Wörtchen danach, ganz am Anfang, ist wieder einmal ein Hinweis darauf, dass Johannes die Ereignisse in der richtigen zeitlichen Reihenfolge aufgezeichnet hat. Deshalb an dieser Stelle ein kurzer Blick zurück. Die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda, von der in Kapitel 5 berichtet wird, geschah in Jerusalem. Die Ereignisse des 6. Kapitels passierten in Galiläa, rund um den See Genezareth. Erst die Speisung der 5000 und dann die Rede Jesu über das Brot des Lebens in Kapernaum. Die Speisung der 5000 ereignete sich vermutlich im Monat April, etwa ein Jahr vor der Kreuzigung Jesu. Denn sie geschah, wie es im Bibeltext heißt, kurz vor dem Passafest. Demnach müsste sich das, was nun in Kapitel 7 berichtet wird, ungefähr 6 Monate später zugetragen haben, also im Monat Oktober. Denn in Kapitel 7, Vers 2 ist vom bevorstehenden Laubhüttenfest die Rede. Vers 1 und natürlich auch die gesamte Berichterstattung in den 4 Evangelien lassen den Schluss zu, dass Jesus im letzten Jahr vor seinem Tod fast ausschließlich in Galiläa wirkte. Er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten, heißt es zur Erklärung in Vers 1. Und wieder einmal sind an dieser Stelle mit den Juden die religiösen Führer des Volkes gemeint. Die Bedrohung schien jedenfalls so real zu sein, dass Jesus diesmal nicht wie üblich zum Laubhüttenfest nach Jerusalem pilgern wollte. Das Laubhüttenfest wird im dritten Buch Mose Kapitel 23 näher beschrieben. Es war und ist ein fröhliches Fest, das an die wunderbare Befreiung der Israeliten aus Ägypten erinnert. Weil die Israeliten auf ihrer Reise durch die Wüste in Zelten lebten, was offenbar als Provisorium angesehen wurde, kampierte man während des Laubhüttenfestes in extra zusammengezimmerten, teilweise offenen Hütten, die mit Weinlaub ausstaffiert wurden. Trompeten wurden geblasen und 70 Ochsen geopfert. Im Tempel wurde Wasser ausgegossen, und zwar eine doppelte Portion am letzten Tag zur Erinnerung daran, dass Gott den Israeliten in der Wüste Wasser aus einem Felsen gegeben hatte. Während des Festes wurde der innere Hof des Tempels aufwendig mit Fackeln erleuchtet, und zwar als Erinnerung an die Feuersäule, die das Volk während der Wüstenwanderung nachts begleitete. Also, das Laubhüttenfest, ein Fest der Freude. In Johannes 7 wird nun berichtet, da sprachen seine Brüder zu ihm, gemeint sind die leiblichen Brüder bzw. Halbbrüder Jesu, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Die leiblichen Brüder Jesu waren ja in Wirklichkeit nur seine Halbbrüder, weil Jesus, im Gegensatz zu ihnen, nicht von Josef abstammte. Im Matthäus- und Markus-Evangelium werden übrigens auch die Namen der Halbbrüder genannt. Jakobus, Joses, Simon und Judas. Judas ist vermutlich der Schreiber des Judasbriefes, der natürlich erst viel später entsteht. Hier in Johannes 7 begegnen uns die Brüder Jesu viel mehr als Leute, die nicht so recht an das glauben, was Jesus verkündigt. Deshalb raten sie ihm, vermutlich mit spöttischem Unterton, zum Laubhüttenfest nach Jerusalem zu gehen, weil er dort sicher viel größere Aufmerksamkeit ernten würde als in den beschaulichen Dörfern und Städtchen in Galiläa. Vers 6, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege. Rätselhaft klingt diese Aussage Jesu, eure Zeit ist alle Wege. Aber sie bedeutet wohl nur, ihr könnt nach Jerusalem gehen, ganz wie es euch gefällt. Es ist eure Entscheidung. Jesus dagegen handelt, wie er schon mehrfach betont hat, nach dem Willen seines Vaters im Himmel. Und, wie wir noch sehen werden, geschieht später alles rund um die Gefangennahme und Kreuzigung Jesu wie nach einem Zeitplan, bei dem alle einzelnen Ereignisse exakt ineinandergreifen, wie die Zahnräder einer mechanischen Uhr. Jesus und das Laubhüttenfest. Diesmal wollte er zu diesem Anlass nicht nach Jerusalem pilgern, weil ihm einige Feinde nach dem Leben trachteten. Doch dann überlegt er es sich doch noch anders und versucht, unerkannt zu bleiben. Ob ihm das gelingt und was er in Jerusalem erlebt, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe von Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.